Willkommen zu den Babyboomer Stories, dem ersten Podcast von und für und mit Babyboomern in Deutschland mit Konstanze und
Stefan. Und diesmal dem Thema bzw. Antworten auf die bange Frage: Bin ich vielleicht ein Durchschnitts-Babyboomer?
Durchschnitt, das hat ja was mit Zahlen zu tun. Und wo wüsste man mehr über Zahlen als beim Statistischen Bundesamt? Hier und heute vertreten durch Bettina Sommer zugeschaltet aus
Wiesbaden.
Dem Sitz des Statistischen Bundesamtes natürlich. Und gleich eine Entwarnung. Wenn ihr fürchtet, über Zahlen zu sprechen, das kann nur langweilig werden. Bleibt dran, Sie werden ganz viel lernen über den Sexappeal der großen Zahlen, darüber, wie Politik über Zahlen gesteuert wird und vor allem natürlich der Einzelne als Angehöriger der Baby-Boomer-Generation, wie er im Vergleich zu anderen dasteht, er oder sie.
Frau Sommer, wollen Sie mal mit ein paar Zahlen zu Ihrer eigenen Person beginnen? An welcher Statistik arbeiten Sie gerade?
Ich arbeite an mehreren Statistiken. Das sind einmal Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen und Scheidungen. Und dann auch an Bevölkerungsvorausberechnungen und den Sterbetafeln.
Das sind ja jede Menge Themen auf einmal. Und daraus geht hervor, Sie arbeiten im Referat demografische Analysen. Ne?
Genau, innerhalb der Bevölkerungsstatistik.
Verraten Sie doch mal Ihr Geburtsjahr.
Ja, das ist 1958.
Sind Sie denn damit gemäß dem Verständnis Ihres Hauses auch eine Babyboomerin?
Ja, also der Begriff Babyboomer, der ist natürlich jetzt nicht irgendwo gesetzlich definiert, das ist ja klar. Aber wir grenzen die Babyboomer-Jahrgänge ab, meistens indem wir sagen, das umfasst die Jahrgänge, die zwischen Mitte der 50er und Ende der 60er Jahre geboren sind. Also von ungefähr 1955 bis 1969.
Wie kommen Sie auf diese Begrenzung, sage ich mal? Mit welcher Begründung?
Ja, das sind alles Jahrgänge, in denen sehr viele Kinder geboren wurden. Also auf jeden Fall gab es jeweils über 1 Million Kinder, die in diesen Jahrgängen geboren wurden. Und auch die relative Geburtenhäufigkeit, um mal einen Fachausdruck zu gebrauchen, die lag in diesen Jahren sehr hoch. Diese durchschnittliche Kinderzahl je Frau, die erreichte da Werte von 2,2. Und das war eben sehr hoch.
Und wenn wir jetzt auf die Gesamtzahl der Babyboomer schauen, die in diesen 15 Jahren von Mitte der 50er bis Ende der 60er geboren wurden, auf welche Zahl kommen Sie da?
Also wenn ich mir anschaue, wie viel heute davon in diesem Alter in Deutschland leben, dann waren das Ende 2021 18,8 Millionen. Natürlich sind in der Zwischenzeit ein paar von diesen Leuten, die damals geboren wurden, gestorben. Aber wir hatten auch Zuwanderung und das ist einfach eine große Gruppe mit diesen knapp 19 Millionen. Also über ein Fünftel der Gesamtbevölkerung.
Und jetzt nochmal eine Frage, immer Statistik über Statistik. Haben Sie eigentlich eine Statistik, in wie vielen Statistiken das Wort Babyboomer vorkommt?
Nein, aber ich schätze mal, dass in den Statistiken offiziell das Wort überhaupt nicht vorkommt. Das ist natürlich ein Begriff, der sich so in den Jahren und Jahrzehnten vielleicht herausgebildet hat. Aber wenn wir davon sprechen, dann sprechen wir in den Statistiken ganz neutral sozusagen von geburtenstarken Jahrgängen. Das ist so eine Bezeichnung, die sich schon relativ lange findet. Und Babyboomer, den Begriff verwenden wir vielleicht in Pressemitteilungen, um das Ganze halt griffiger zu machen. Aber wir führen jetzt keine Statistik über Babyboomer oder über junge Leute oder über Hochaltrige speziell. Das haben wir nicht.
Aber man darf davon ausgehen, dass wenn Sie sagen geburtenstarke Jahrgänge, dann sind das auch die Babyboomer. Dürfen wir das jetzt sozusagen so verwenden?
Ja, gut. Das wird oft.
Sie haben auch eine wunderbare Website, in der man die destatis.de und die hat auch eine Suche gleich vorne und wenn man da das Stichwort Babyboomer eingibt, tauchen 42 Treffer auf. Überwiegend sind es in der Tat Pressemitteilungen, wie Sie sagten. Genau. Jetzt wollen wir mal in ganz konkrete Dinge reingehen, denn Sie haben sich wirklich eigens und exklusiv für uns die Arbeit gemacht, den statistischen Durchschnittsbabyboomer zu ermitteln anhand von Kennzeichen. Beginnen Sie mal, was sind für Sie wichtige Daten, um zu sagen, daran kann man diese Gruppe messen, im wahrsten Sinne des Wortes?
Vielleicht ganz interessant, wie hoch wird denn die Lebenserwartung geschätzt für diese Jahrgänge?
Interessiert uns in der Tat. Und da gibt es ja eine riesen Bandbreite. Ne? Von 1955 bis 1969 Geborene hat sich wahrscheinlich die Lebenserwartung sogar verändert.
die wird sich wohl, also ja, wir sehen schon lange, dass sich die Lebenserwartung praktisch mit dem Zeitablauf erhöht. Jüngere haben eine bessere Lebenserwartung als Ältere. Aber ich kann trotzdem vielleicht zusammenfassend sagen, dass wir für Männer, die jetzt also im Alter von, was ist es, Anfang 50 bis Mitte 60 sind, davon ausgehen können, dass sie etwa 83 bis 84 Jahre alt werden. Und die Frauen dieser Jahrgänge etwa 87 Jahre.
Das ist immer noch eine ganz schöne Lücke dazwischen, zwischen Männern und Frauen. Ja. Okay.
Okay, ja, aber das ist eine ganz wichtige Kennzahl, glaube ich auch. Geht das eigentlich, also entwickelt sich das noch weiter oder ist das eine stabile Zahl?
Wir haben jetzt so eine kleine Delle durch Corona, aber es wird schon allgemein erwartet, dass die Lebenserwartung auch in Zukunft weiter steigen wird.
Also, dass wir vielleicht sogar die 90 kratzen, oh Gott.
Also die Jüngeren, ja, die jetzt geboren werden, das kann schon sein.
Okay, also das war eine wichtige Kennzahl. Was haben Sie uns noch mitgebracht?
Ja, dann fragt man sich vielleicht, wie sieht es denn mit dem Familienleben aus, mit dem Familienstand? Und da tut sich tatsächlich über die Zeit etwas. Also auch schon bei den Babyboomern ist da eine gewisse Entwicklung erkennbar. Wenn wir den Jahrgang 1955 nehmen, da waren Ende 21 73% der Männer und 65% der Frauen verheiratet. Dass es weniger, bei den Frauen weniger sind, liegt daran, dass bei ihnen doch eben schon eine größere Zahl verwitwet ist, als das bei den Männern der Fall ist, und auch etwas mehr geschieden. Und umgekehrt, nie verheiratet, also ledig, sind bei den Männern 10% und den Frauen 7% dieses Jahrgangs. Gehen wir jetzt so ans jüngere Ende sozusagen der Babyboomer-Gruppe, zum Jahrgang 69, dann hat sich bei den Frauen, was den Anteil der Verheirateten betrifft, jetzt gar nicht so viel getan. Das sind 64%, bei den Männern aber nur 61%.
Aha. Und Ehemuffel geworden.
Ja, bei den Männern haben wir immerhin 25%, die nie geheiratet haben. Und bei den Frauen 16%.
Okay, und das sind jetzt Zahlen, die werfen Fragen auf, aber die Fragen können Sie dann nicht beantworten. Oder haben Sie eine Vermutung?
Nein, also das kann ich jetzt nicht im Einzelnen.
Nee, aber es ist spannend und vielen Dank für die Beobachtung.
Interessant ist ja auch, wie viele Kinder haben die Babyboomer denn bekommen? Die sind ja selber eben aus dieser Zeit der sehr kinderreichen, die geburtenstarken. Und wie viele haben die denn geboren?
Da würde ich auch wieder auf diese zwei Jahrgänge greifen. Und zwar können wir das berechnen. Für Frauen des Jahrgangs 1955 kommen wir auf knapp 1,7 Kinder im Durchschnitt und Frauen des Jahrgangs 69 dann nur noch auf 1,5.
Und das macht für die Gesamtbevölkerung einen Riesenunterschied, ne?
Ja, wir wissen ja, die Babyboomer sind ja so im Fokus des Interesses, weil sie eine sehr große Gruppe darstellen und schon lange bekannt ist, dass auf diese geburtenstarken Jahrgänge einfach schwächer besetzte Jahrgänge folgen. Dass es also schon gewisse Umbrüche geben wird, wenn die Babyboomer dann mal aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Das ist schon sehr lange zu erkennen.
Stichwort Erwerbsleben. Wie viele Babyboomer sind denn noch in Arbeit und schon in Rente?
Ja, da können wir aus unserer großen Haushaltserhebung, dem Mikrozensus, eine Annäherung hier nennen. Dort kann man unterscheiden, inwieweit die Leute noch am Erwerbsleben beteiligt sind, also inwieweit sie erwerbstätig sind, wobei das also reicht, wenn jemand eine Stunde praktisch nur bezahlt arbeitet oder als Erwerbsloser halt nach Arbeit sucht. Und das heißt, diese Gruppe umfasst auch Leute, die schon Altersrente beziehen, aber halt noch nebenher sozusagen noch etwas arbeiten. Und das sind von diesen Jahrgängen 55 bis 59 sind das 80% gewesen im letzten Jahr und gar nicht mehr am Erwerbsleben beteiligt, 20%. Und wenn man die etwas ältere Gruppe innerhalb der Babyboomer rauszieht, also ich sage jetzt mal die 60- bis 64-Jährigen, dann waren davon noch 65% im Erwerbsleben und 35% eben nicht mehr am Erwerbsleben beteiligt. Das sind so ungefähr die Größenordnungen.
Mhm. Also ja, die verdienen dann keinen Euro mehr, die nicht beteiligt sind. Das ist ja wirklich interessant. Wie ist es denn, können Sie auch so ein durchschnittliches Haushaltseinkommen benennen, was die Babyboomer haben? Natürlich gibt es da auch eine Spreizung, ne, von bis. Aber wo ist der Durchschnitt?
Also das haben wir mal in Klassen sozusagen vorliegen. Also das Einkommen gruppiert. Und danach gibt es in den Haushalten, bei denen mindestens ein Haushaltsmitglied zwischen 55 und 69 geboren ist, im Jahr 2022 42%, die ein Haushaltseinkommen von 3.500 Euro und mehr haben. Bei 38% liegt es unter 2.500 Euro und dann bleiben noch 20% übrig für die Spanne zwischen 2.500 und 3.500 Euro monatliches Haushaltsnettoeinkommen.
Okay. Wir wissen, Sie haben nachgeschaut bei Stadt und Land, wie die Verteilung dort ist.
Da können wir in so vier Kategorien einteilen. Und für also die Gruppe, die uns jetzt interessiert, ergibt sich für das Jahr 2021, dass 28% in der Großstadt leben, also einer Stadt mit mindestens 100.000 Einwohnern, 29% in einer Mittelstadt, das sind dann die Städte mit 20 bis 100.000 Einwohnern, 32% in einer Kleinstadt, das sind 5 bis 20.000 Einwohner, und 11% in einer Landgemeinde. Das sind dann also im Wesentlichen eben die Städte oder Gemeinden unter 5.000 Einwohnern.
Ist das ungefähr, also wir müssen jetzt aufpassen, dass wir sie nicht überfragen mit den Zahlen, weil eine Zahl ruft nach der nächsten. Ist das ungefähr eine Normalverteilung der deutschen Bevölkerung oder konnten Sie sagen, da weicht in einem Teil, also überdurchschnittlich viele wohnen nun auf dem Land oder in der Großstadt?
Also insgesamt wohnen etwas mehr in der Großstadt. Das liegt natürlich daran, dass vor allem junge Erwachsene viel stärker von den jungen Erwachsenen noch mehr in der Großstadt leben als von der älteren Bevölkerung. Das zeigt sich, für die Gesamtbevölkerung haben wir eben 32% in der Großstadt gegenüber diesen 28% der Babyboomer.
Wenn wir auf die Zahlen gucken, und Sie haben uns jetzt ja schon ganz viele genannt, also Alter insbesondere auch und wie viele Kinder die Menschen bekommen, welches Einkommen sie haben, können Sie aus Ihren Zahlen auch etwas über den Gesundheitszustand dieser Babyboomer-Generation, dieser Jahrgänge sagen?
Ja, wir haben in mehrjährigen Abständen haben wir auch eine Erhebung zu bestimmten Bereichen der Gesundheit. Und da gibt es für 2021 Prozent Ergebnisse, also von den Leuten, die eben auf Fragen zur Körpergröße und Gewicht geantwortet haben. Und ja, dann lässt sich ja dieser Body Mass Index berechnen. Und da ist man als übergewichtig, wenn man einen Wert von mehr als 25 erreicht. Und das gilt für 60% der Gruppe.
Oh, nein.
Wir leben zu gut, ja.
60% Übergewichtige, also damit darf man auch sagen, kann das sein, dass sie damit in der Spitzenposition sind, diese oder gibt es noch andere Gruppen, die noch mehr auf die Waage bringen?
Also gut, die angrenzenden Gruppen nach oben kann es sein, die noch etwas älteren, dass das dann noch ein bisschen mehr ist. Unter den Jüngeren gibt es weniger Übergewichtige. Aber es fängt schon ich glaube schon ab Mitte 40 fängt es dann schon an, dass die Hälfte der Bevölkerung übergewichtig ist nach dieser Definition.
Okay, deswegen korrigiert die Kleiderindustrie ja auch immer die Konfektionsgrößen so ein bisschen und passt sie an. Also die Nähte werden etwas weiter, aber die Größen sind die gleiche. Wissen Sie auch, ob wir alle noch größtenteils Raucher sind oder Nichtraucher?
Das habe ich jetzt leider nicht nachgesehen.
Nee, aber das gibt mit Sicherheit jede Menge Zahlen, die noch im Raum sind. Aber wir können und wollen ja auch nicht alles wissen. Aber das ist schon sehr, sehr, sehr spannend, dieser Gewichtsvergleich sozusagen. Mhm. Ja, da haben wir jetzt alle Dinge, die Sie nachgeschaut haben, schon von Ihnen gehört oder steht noch was aus?
Vielleicht noch etwas zur weiteren Entwicklung. Wir führen ja auch Bevölkerungsvorausberechnungen durch und aufbauend darauf haben wir vor kurzem auch eine Vorausberechnung zur Zahl der Pflegebedürftigen veröffentlicht. Das ist natürlich kein so schönes Thema, aber man kann absehen, was eigentlich auch nicht überraschend ist, dass da allein durch die Alterung, also dadurch, dass die geburtenstarken Jahrgänge jetzt in der nächsten Zeit ins höhere Alter aufrücken werden, die Zahl der Pflegebedürftigen jedenfalls nach der heutigen Abgrenzung steigen wird. Ende 2021 gab es in Deutschland ungefähr 5 Millionen Pflegebedürftige nach diesen Vorschriften des Sozialgesetzbuches. Und 2035 werden es, auch wenn sich sonst gar nichts tut, an den Bedingungen nichts verändert und die Pflegeversicherung innerhalb der einzelnen Alter genauso häufig in Anspruch genommen wird wie Ende 2021, schon ungefähr 5,6 Millionen sein und 2055, wenn dann alle Babyboomer also schon jenseits der 80 sind, 6,8 Millionen.
Wow.
Das ist eine Zahl, die schon, also ja, ich denke schon beeindruckend ist.
Beeindruckend bis erschreckend, ja. Ne? Je nachdem, wie man drauf schaut, als potenziell Betroffene, die da sind.
Ja, dann habe ich vielleicht noch eine andere Geschichte, die zwar auch mit der Alterung, wenn man so will, in gewisser Weise zusammenhängt, aber doch sehr viel optimistischer ist. Ich hatte mir in Vorbereitung auf unser Gespräch mal angesehen, wie es denn mit der Säuglingssterblichkeit ausgesehen hat zu der Zeit, als die Babyboomer auf die Welt kamen. Säuglingssterblichkeit heißt bei uns, das sind Kinder, die innerhalb des ersten Lebensjahres nach der Geburt sterben. Im Jahr 1955 war es noch so, dass von 1000 Kindern, die auf die Welt kamen, 44 im ersten Lebensjahr wieder gestorben sind. Im Jahr 1990 waren es nur noch 23, also es hatte sich praktisch schon halbiert. Und heute sind es nur noch 3 Kinder von 1000, die im ersten Lebensjahr sterben. Und da sieht man natürlich, dass doch erhebliche Fortschritte ja in der Gesundheitsversorgung und auch im Lebensstandard, kann man sagen, erreicht worden sind.
Also das sind sehr, sehr klare Entwicklungen, die Sie da aufgezeichnet haben, auch wirklich über diese relativ kurze Spanne, eben doch 15 Geburtsjahrgänge. Jetzt wollen wir im letzten Teil des Gesprächs noch ein bisschen verstehen, wie Statistiken zustande kamen. Denn Sie haben uns ja jetzt ganz viel, also muss es nochmal ganz klar sagen, exklusiv, extra rausgesucht, weil das einfach nicht so einfach vorliegt. Aber wo haben Sie denn die Datenbasis her? Um vielleicht das wirklich nochmal für diejenigen zu erklären, die nicht jeden Tag mit einer Statistik umgehen, aber Sie sind ja quasi, ja, wie soll ich sagen? Also Sie sind die Einrichtung in Deutschland, deren Zahlen man und die meisten Menschen vertrauen. Und deswegen ist es ganz wichtig zu verstehen, wo haben Sie Ihre Zahlen her?
Ja, vielleicht sollte ich da aber am Anfang erst nochmal anmerken. Die Zahlen, die liegen im Wesentlichen schon zugänglich vor. Man muss halt nur wissen, wo. Also man muss danach suchen und in unserem Angebot dann eben wissen, welche Statistiken vielleicht für einen interessant sein könnten. Und ganz generell gilt, dass wir Statistiken auf gesetzlicher Grundlage durchführen. Also es gibt beispielsweise das Bevölkerungsstatistikgesetz. Und das ordnet an, dass Informationen über die Geburten, die Sterbefälle, die Eheschließungen, die Ehescheidungen, die Wanderungsbewegungen erhoben werden und dass daraus eine Bevölkerungszahl ermittelt wird. Das ist eben alles gesetzlich geregelt. Oder ich sagte Ihnen, das mit dem Haushaltseinkommen und dieser Beteiligung am Erwerbsleben, das stammt aus dem Mikrozensus. Das ist eine große Haushaltsstichprobe, die natürlich auch auf Basis eines entsprechenden Gesetzes arbeitet und bei uns durchgeführt wird. Und das gilt praktisch für alles, für alle unsere Statistiken, die wir erheben. Wir brauchen eine gesetzliche Grundlage, um tätig werden zu können.
Und Sie suchen ja nicht nur für uns auf Anfragen Zahlen heraus oder suchen sozusagen die Zahlen an den verschiedenen Stellen zusammen, wo wir sie so einfach nicht gefunden haben, denn man muss sie ja auch lesen können. Können Sie denn feststellen, dass Politik zunehmend mehr Interesse an dem Thema Babyboomer oder wie Sie sagen, geburtenstarken Jahrgängen hat und dass da mehr Anfragen kommen?
Ich sehe eigentlich oder habe gesehen, dass dieses Thema geburtenstarken Jahrgängen schon sehr lange ein Thema der Politik ist und auch der Wissenschaft, weil man ja eben absehen kann, dass diese Gruppe, die lange eben eine sehr große Gruppe der arbeitsfähigen oder der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter gestellt hat, dass sie halt altert. Und da beschäftigt sich auch die Politik schon Jahre und Jahrzehnte lang, kann man ja sagen, damit. Die Rentenreformen der letzten Jahrzehnte haben das ja eigentlich alle in Rechnung gestellt, dass diese Alterung der Gesellschaft, der Bevölkerung Deutschlands kommen wird. Und es ist schon 20 Jahre her, Einführung der Riester-Rente, das war natürlich ein Ausfluss dessen beispielsweise, oder auch die Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre, die wir in einigen Jahren erreichen werden. Das ist alles schon Ausfluss der Beschäftigung der Politik mit diesen geburtenstarken Jahrgängen.
Jetzt, Sie hatten eingangs gesagt, Jahrgang 58. Das heißt, Sie persönlich, Sie selbst kommen auch in die Nähe und überlegen, vielleicht nicht mehr so viele Statistiken fürs Amt zu machen, oder?
Ja, das ist sozusagen Lauf der Zeit, ja.
Wir wollen ja auch so ein bisschen verstehen oder lernen, wie Altersgenossen ist vielleicht ein komischer Ausdruck, wie sie umgehen, wie sie planen, für die Zeit nach der Arbeit, die ja unser Leben, auch Ihr Leben, Sie haben gesagt, 40 Jahre Statistisches Bundesamt, so groß mitbestimmt hat. Dürfen wir ein bisschen neugierig sein und einen Blick in Ihre Zukunftsplanung nehmen? Und wollen Sie da was mit uns teilen zum Schluss?
Ich habe jetzt gar nicht den großen Plan für den Ruhestand. Also, dass ich schon ein ganz bestimmtes Vorhaben habe und 3 Jahre auf Weltreise gehe oder so etwas, habe ich mir bis jetzt noch nicht überlegt. Ich denke, dass ich mich ein bisschen ehrenamtlich weiter engagieren werde. Das kann ich schon sagen.
Sie sagen das mit einem Lächeln. Wir sehen Sie nämlich. Den Podcast, im Podcast wird man Sie nachher nur hören. Und wir verabschieden uns von Ihnen mit einem ganz, ganz herzlichen Dank für die Mühe, die Sie sich für uns gemacht haben, um ganz viel aufzuschlüsseln und in Verhältnis zu setzen über diese, ja doch, Altersspanne 15 Jahre, die wir jetzt mal als Generation nennen. Mir persönlich ist mindestens das Body Mass Index haften geblieben, aber eben auch so etwas Beeindruckendes wie das Absinken der Sterberate bei Babys. Und alleine dafür bin ich dankbar.
Und für das Alter, ne? Unser Durchschnittsalter, das fand ich auch sehr, sehr spannend.
Die Lebenserwartung meinst
du? Ja, genau. Unsere Lebenserwartung, wie die so durchschnittlich steigt. Sehr, sehr interessant, auch wie wir uns aneinander angleichen, Männer und Frauen. Bettina Sommer, vielen Dank für das Aufschlüsseln und Durchsieben von Zahlen für uns, sodass wir sie besser verstehen können.
Ja, das habe ich gerne gemacht.
Es war uns eine Freude und wir hoffen auch vielen, die hier zugehört haben, wir schlagen vor, zu kommentieren, zu kritisieren, zu abonnieren. Alles, was man mit Podcasts machen kann. Und hören uns wieder in einer Woche. Bis dahin. Tschüss.